Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Judicum. Heute besprechen wir mal den Edelmann-Fall. Das ist ein Fall aus dem Jahre 1927. Da kam zumindest das Urteil raus. Und ja, was ist überhaupt ein Edelmann? Weißt du das?
Das kann ich dir nicht beantworten, ja. Aber du wirst es mir jetzt wahrscheinlich sagen.
Ja, Edelmänner nannten sich damals die von adligen Familien abstammenden Personen. Oder, ja. Also solche Adligen, ich denke mal, das weißt du, was es ist, oder?
Das weiß ich, was es ist. Und ich denke auch mal, dass man sich auf das Wort eines Edelmanns verlassen kann.
Ja, dazu später mehr. Also ein solcher Edelmann versprach seinem Angestellten im Jahre 1927 beziehungsweise davor ein Grundstück. Und er sagte ja, ich schenke dir das. Und das Ganze möchte ich aber ohne die gesetzliche Form machen. Ob dies jetzt möglich war und ob der Edelmann hielt, was er versprach, das erfahrt ihr nach dem Intro. Viel Spaß.
Judicum, der Podcast von und für Jurastudenten.
Kommen wir mal zum Sachverhalt. Wir haben hier den E, also den Edelmann. Das ist der Arbeitgeber des Angestellten A. Und ja, dieser Edelmann möchte den A belohnen, weil er langwierig, zuverlässig Arbeit geleistet hat. Hierfür verspricht E dem A ein Grundstück mitsamt Haus. Erfreut darüber zieht A schnellstmöglich auf das Grundstück und freut sich zunächst natürlich sehr. Und um die Schenkung rechtlich abzusichern, verlangt der A von dem E die notarielle Beurkundung der Schenkung. E fühlt sich durch diese Forderung in seinem Selbstwert ein bisschen herabgesetzt und meint, der A kann sich doch auf sein Wort verlassen und die Formalitäten könne man immer noch später regeln. Schließlich sei er auf das Wort eines Edelmannes Verlass. Wie sich später herausstellte, war dem dann doch nicht so. E schloss nie einen notariell beurkundeten Vertrag ab und wir fragen uns trotzdem, ist der Vertrag zwischen E und A hier eventuell doch wirksam? Kurzer Exkurs, also zu dieser Fallfrage. Hier wird eben nicht nach einem Anspruch an sich gefragt, sondern nach einem bestehenden Rechtsverhältnis, aus dem sich Ansprüche dann ableiten lassen. Dennoch ist diese Fragestellung schon öfter vorgekommen und bildet auch eine gute Abwechslung, auch mal für den Klausursteller. Und deswegen besprechen wir das jetzt hier mal ein bisschen. Wir fragen uns ja, ob dieser Schenkungsvertrag wirksam ist. Wie wir bereits aus dem Sachverhalt entnehmen können, handelt es sich bei der Vereinbarung zwischen A und E um eine Schenkung im Sinne des Paragraphen 516 BGB. Um das Ganze hier ein bisschen ausführlicher zu machen, frage ich dich jetzt erstmal, wie kommt überhaupt ein Vertrag zustande grundsätzlich?
Also durch eine Einigung. Das heißt, beide Parteien oder wenn es mehrere Parteien sind, die Parteien müssen sich darüber einigen, hier jetzt eine Schenkung zu vereinbaren.
Genau. Also in Form einer Willenserklärung, die jede Partei abgeben muss und diese müssen halt auch aufeinander gerichtet sein.
Genau.
Zuzüglich zu der Willenserklärung an sich benötigen wir jedoch auch die Wahrung der für solche Vereinbarungen vorgesehenen Formerfordernisse. Also könnte der Vertrag unwirksam sein, wenn die Form nicht gewahrt wurde und das prüfen wir jetzt. Erstmals könnte man eine Prüfung der Form aus § 518 Absatz 1 BGB anprüfen. Hiernach ist für die Gültigkeit eines Schenkungsversprechens erforderlich, dass dieses notariell beurkundet wird.
Und das ist ja nach dem Sachverhalt, den du vorhin vorgetragen hast, erstmal nicht geschehen.
Genau. Und ja, was passiert, wenn sowas nicht geschieht?
Ja, nach § 125 BGB, da muss man dann mal reinschauen. Hiernach sind Rechtsgeschäfte nichtig, die die gesetzlich vorgeschriebene Form nicht einhalten.
Richtig. Also können wir jetzt aus 518 schon mal sagen, hey, die Form ist nicht eingehalten worden und das hat erstmal zur Folge, dass normalerweise ein solcher Vertrag unwirksam ist. Dieser Formmangel könnte aber durch Bewirkung der Schenkung dann geheilt worden sein und das steht in § 518 Absatz 2. Hier drin steht, wenn der Schenker die Leistung bewirkt hat, dann ist sozusagen dieses Rechtsgeschäft gültig, ne? Also wirksam. Kurz zu dem Wort bewirken. Bewirkt ist eine Leistung, wenn der Leistungserfolg durch Vornahme der Leistungshandlung eintritt.
Und hierzu hattest du ja gesagt, dass der A schon ganz schnell auf dieses Grundstück bzw. in das Haus gezogen ist.
Genau. Also könnte man hier sagen, dass der E zugelassen hat, dass der A auf das Hausgrundstück zieht und somit eine gewisse Erfüllung stattgefunden hat.
Wir gehen also auch davon aus, dass E das natürlich mitbekommen hat.
Ja, richtig. Also es war
ein Edelmann. Genau.
Genau, ist ein Edelmann. Und Ja, also, was hat das zur Folge?
Dass der Vormangel des Schenkungsvertrags erstmal geheilt ist.
Genau. Wir haben jetzt also diesen Schenkungsvertrag angeguckt, müssen aber dann auch noch auf die Formerfordernisse über die Vorschriften bei der Übertragung eines Grundstücks, ja, die müssen wir auch noch mit einbeziehen. Die ergeben sich hier aus § 311b Absatz 1 Satz 1 BGB. Und dieser Paragraph bzw. dieses Formerfordernis ist bei Verpflichtungsgeschäften über Grundstücke anzuwenden. Und sollte hier ein Mangel vorliegen, der nicht geheilt werden kann, ist dieses Verpflichtungsgeschäft dann ebenfalls nicht wirksam.
Und hier haben wir einen Schenkungsvertrag, der gerade über ein Grundstück zwischen A und E verabredet wurde, weshalb wir hier diesen Paragraphen 311b auf jeden Fall anwenden können.
Genau. Konkret bedarf es hier also der notariellen Beurkundung über die Verpflichtung zur Verfügung über das Grundstück. Und eine notarielle Beurkundung lag hier ebenfalls nicht vor. Könnte dieser Vormangel geheilt worden sein? In § 311b Absatz 1 Satz 2 steht, dass eben dieser Vormangel geheilt werden kann, wenn die Eintragung ins Grundbuch und die Auflassung ebenfalls erfolgt ist. Und das ist hier eben auch nicht geschehen.
Wir haben ja nur das Wort eines Edelmannes.
Genau, das hast du schon mal gesagt, aber das ist im Prinzip das, was wir hier die ganze Zeit anprüfen.
Ja.
Also dieser Vormangel ist nun mal da. Nicht nur über das Schenkungsversprechen, sondern auch über die Paragraphen 311b. Und dementsprechend haben wir hier einen Vertrag, der erstmal grundsätzlich Nichtigkeit zur Folge hat. Also dieser Vertrag ist nichtig, das meine ich damit. Dieses Formerfordernis könnte aber deshalb geheilt worden sein, weil Treu und Glauben Anwendung findet.
Also du beziehst dich jetzt auf Paragraph 242 BGB,
genau.
In dem ja im Wesentlichen drinsteht, dass der Schuldner die Leistung so zu bewirken hat, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.
Genau. Manchmal erscheint es sinnvoll, einer besonders schutzwürdigen Partei aus Wertungsgesichtspunkten ein anderes Ergebnis zuzugestehen. Dies ist immer dann im Bereich des Möglichen, wenn für die schutzwürdige Partei ein schlichtweg unbilliges Ergebnis zustande kommt.
Also du betonst damit jetzt schon, dass es eigentlich die Ausnahme ist, dass wir hier wirklich einen extremen Fall brauchen.
Genau. Führt ein Festhalten an der Nichtigkeit wegen Vormangels jetzt zu einem unbilligen Ergebnis? Das müssen wir uns jetzt fragen. Und einerseits könnte man sagen, die Formerfordernisse dienen der Rechtssicherheit und sind ein notwendiger Zusatz, weil es bei Grundstücken und deren Übertragung einer gesteigerten Sorgfalt bedarf. Für A wäre hier zwar schade, dass er das geschenkte Grundstück doch nicht erhält, die gesetzlichen Bestimmungen sind jedoch eventuell wichtiger und können nicht so leicht mittels Treu und Glauben durchbrochen werden. Und nach dieser Ansicht ist der Vertrag zwischen A und E nichtig.
Also diese Ansicht sagt so viel wie, ja, der A ist zwar in gewisser Weise schutzwürdig, aber am Ende des Tages muss er doch nur ausziehen. Er ist jetzt auch nicht gerade ein Obdachloser, der jetzt darauf angewiesen ist. Und wir haben hier das hohe Erfordernis des Gesetzes und deshalb können wir das nicht einfach so durchbrechen.
Genau. Andererseits könnte ein so untragbares Ergebnis für die eine Partei vorliegen, dass man durch Treu und Glauben das Festhalten an dem formlosen Vertrag ermöglichen sollte. Hierfür müsste die Partei dann auch schutzwürdig genug sein. A ist als Angestellter ja in gewisser Maßen abhängig von dem E, das könnte man hier anbringen. Und nach dieser Ansicht wäre ja erstmal ein Vertrag weiterhin gültig, was ja für den A, sag ich mal, sehr gut wäre und für den E, sag ich mal, zur Folge hätte, dass er sein Wort wirklich halten muss. Weil diese beiden Ansichten zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, müssen wir jetzt einen Streitentscheid führen. Und das machen wir jetzt hier so ein bisschen, ja, ich sag mal, auch formlos.
Okay.
Also zentral ist hier ja die Frage, ob ein untragbares Ergebnis für den A vorliegt. Es könnte damit argumentiert werden, dass der A bewusst direkt auf das Grundstück gezogen ist und sich danach hat sozusagen abspeisen lassen. Er hat also nicht eindringlich auf die Einhaltung der Form beharrt, sondern den Worten des E, sag ich mal, Vertrauen geschenkt. Und das, obwohl sich A dann der Formvorschriften doch bewusst war. Ebenfalls fand er sich damit ab, gegen die Erfordernisse des BGB zu handeln. Also er wusste ja, wir brauchen eine notarielle Beurkundung, hat es aber dennoch nicht, sag ich mal, durchgezogen. Dagegen könnte man hier argumentieren, dass der A ein starkes Vertrauen in den E hatte und dieses Vertrauen wohl auch grundsätzlich schützenswert ist.
Gerade weil der E ja so ein Edelmann ist.
Ja, Und jetzt, wo du es schon ansprichst, wir können ja auch mal hier zum E kommen. Und hier ist leider nicht bekannt, ob der E schon von Anfang an vorhatte, einen formgültigen Schenkungsvertrag zu verhindern. Oder ob er das erst, sage ich mal, entschieden hat, als der A ihm so ein bisschen blöd kam, nach dem Motto, ich will das notariell beurkundet haben, ich vertraue deinem Wort nicht. Wäre E von Anfang an arglistig gewesen, könnte man ja dann auch davon ausgehen, dass der A schützenswerter ist. Mangels Sachverhaltsangaben kann man jedoch nicht nachweisen, was der E konkret vorhatte. Und wie wir gerade schon gesagt haben, vielleicht hat er sich erst dazu entschieden, diese Schenkung unwirksam zu machen, als er dann von A diese unverschämte Nachfrage der Beglaubigung erhielt. Und wo wir schon beim Punkt Rechtssicherheit sind, der A hat sich ja dem Risiko bewusst ausgesetzt, möglicherweise nicht wirksam einen Vertrag hier zu schließen und sich ja, darauf einzulassen. Wir kommen zu dem Ergebnis, dass der A jedoch trotz seiner beschränkten Möglichkeiten noch im Rahmen seiner eigenen, aus der Privatautonomie herrührenden Risikosphäre handelte und deshalb nicht schützenswerter ist. Ein für A untragbares Ergebnis liegt also hier nicht vor, was auch das Ergebnis von dem Streit hier ist. Und das kann man natürlich anders sehen. Das Reichsgericht damals hat es so gesehen wie wir jetzt. Vielleicht sind wir auch dadurch beeinflusst worden, dass wir das Urteil vorher gelesen haben. Naja, das Ergebnis ist auf jeden Fall, dass der Schenkungsvertrag nicht wirksam ist. In dem Sinne,
vertraut nicht dem Wort eines Edelmannes, sondern sichert euch ab. Das ist mein Fazit aus der heutigen Folge.
Das ist auch mein Fazit. Also, bis nächste Woche. Wir hören uns. Ciao.